Wir sind ja alle so wahnsinnig klug und können uns wahnsinnig gut rausreden, warum jetzt das nicht zu uns passt und warum jenes nicht geht und warum wir da sind, wo wir eben sind. Aber dass wirklich was passiert und dass Veränderung angeschoben wird, das habe ich dann erfahren über Körpertherapie. In meinem Fall war das Tantra.
Deutschlandfunk Kultur plus eins. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen, das bin ich und an meiner Seite habe ich heute Susanne Rehlein. Sie ist heute mein Plus Eins, also ein ganz besonders feines Exemplar auf der Gästeliste des Lebens. Autorin, lange Jahre auch Übersetzerin und Lektorin, aber inzwischen auch schon ganz schön lange Körperforscherin, Expertin für Sinnliches und Fachfrau für sexuelle Späterziehung. Was das genau meint, darüber werden wir sprechen, meine Liebe. Erstmal schön, dass du da bist. Hallo.
Danke für die Einladung.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt innerlich schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und Wüstenschweinkram befürchten, wir werden uns große Mühe geben, dass es hier sittsam und vergleichsweise jugendfrei zugeht. Und tatsächlich, liebe Susanne, will ich heute ja vor allem rausfinden, wie und warum du auf diesen Trichter gekommen bist mit der Sinnlichkeit. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Juhu.
Juhu, das erzähle ich gern.
Viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen bestimmt deinen schönen Namen und zwar über die Zeitschrift und im Zusammenhang mit dem Magazin. Das ist eine der ganz wenigen DDR-Zeitschriften, die die Wiedervereinigung überlebt haben, bis heute herausgegeben werden. Für alle, die das Magazin nicht kennen, wie würdest du das Profil ungefähr beschreiben?
Das Magazin gibt es eigentlich schon seit 1924. Es ist also eine wirklich, wirklich alte Zeitschrift, die in der DDR dann ihre Hochphase hatte. Auffällig ist das kleine Format und die Titel werden immer gezeichnet. Früher von Werner Klemke, glaube ich, hieß er, Werner Klemke. Und heute von der bezaubernden Kat Menschik. Und die Mischung ist bunt und wild. Es gibt Reportagen, Porträts, Literatur und die Leute kennen die Aktbilder, so kultivierte, schöne, ästhetische Aktbilder sind auch immer drin.
Und auch schon seit Jahrzehnten und auch immer irgendwie wie durch so ein Schlüsselloch. Also es ist auch immer, hat was sehr Privates, diese Art von Aktfotografie. Ich finde sehr schön die Selbstbeschreibung. Immer noch die Zeitschrift für Entzückte und Verrückte, für Geistreiche, Verspielte und neugierig gebliebene. Auf eine Weise passt das auch ein bisschen zu dir. Du hast jahrelang, ich weiß gar nicht wie lange, eine Kolumne gehabt. Was war das für eine?
Das war eine Sexkolumne. Ich habe mit Anfang 20 dort angefangen als Praktikantin und hatte unter dem Pseudonym Beate Kruse eine lustige Sexkolumne.
Und warum eigentlich unter Pseudonym?
Ich wollte ja eine bedeutende Autorin und Lektorin werden und dachte, dass ich mir das mit dem ein bisschen obszönen und versauten versaue buchstäblich.
Ja, und du bist ja auch lange diesen seriösen Weg gegangen. Also eigentlich sind wir uns beide erst neulich zum ersten Mal wirklich begegnet beruflich, aber eigentlich seltsam das nie vorher, weil wir beide auch Germanistik studiert haben an der Humboldt-Uni. Wir haben beide bei demselben sehr verehrten Professor unsere Abschlussarbeit geschrieben, aber du damals auch schon mit einem sehr originellen Thema, was auch irgendwie schon um Grenzerfahrungen, Grenzüberschreitungen im Text ging. Und zwar hast du über Verkehrsunfälle in der Literatur geschrieben. Wie kamst du darauf?
Also bei dem hochverehrten Erhard Schütz, genau, ein Hoch auf ihn. Ich finde, das passt ganz gut zu meinem sonstigen Leben, weil ich wollte ja immer ernst und klug und intellektuell sein und mache dann aber trotzdem die Sachen, die so ein bisschen unter Niveau sind, also Sexkolumne und Verkehrsunfälle in der Literatur. Und da hat mich interessiert, dass in der Nachwendezeit viele ostdeutsche Autoren und Autorinnen in ihren Romanen Verkehrsunfälle hatten als Symbol dafür, dass die Ostdeutschen schlecht mitkommen mit dem Tempo der Bundesrepublik. Bundesrepublik. Und dann gibt es ständig Verkehrsunfälle mit irgendwelchen Wagen, die man nicht beherrscht und die zu schnell sind. Bei Ingo Schulze zum Beispiel und bei Katrin Schmidt, glaube ich, auch.
Und dann eben, genau, du warst dann klassische Literaturgermanistin, ja, und Auskennerin, Lektorin. Aber privat hast du auch in der Zeit schon ganz schön tief gebohrt. Du hast angefangen, dein Leben aufzuräumen. Du bist viel zu Therapien gegangen. Du hast sogar, glaube ich, eine Analyse hinter dir. Und du sagst, dass du eigentlich, wenn man ehrlich ist, bis heute so einen kleinen Hau weg hast, was Beziehungen betrifft. Ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber was würdest du denken, was ist da passiert?
Ich finde es total nett, dass wir das heute im Radio sagen. Und ich weine jetzt gleich, weil ich würde das noch nicht so lange zugeben. Einen Hau wegzuhaben wäre mir immer peinlich gewesen. Ich wollte nicht so gerne wie normal sein. Und ich habe aber tatsächlich in Bezug auf Beziehungen und auch sonst einen Hau weg. Und in Bezug auf Beziehungen glaube ich, dass ich bindungsgestört bin und bindungsschwach so ein bisschen. Ich kann besser die kurze Strecke als die lange.
Und du bist irgendwie doch auch auf den Trichter gekommen, schon relativ zeitig, dass du nicht alle Antworten im Kopf findest, sondern wahrscheinlich auch doch gut daran bist, deinen Körper mit ins Boot zu holen und gemeinsam mit dem Körper Lösungen zu finden und überhaupt mal auf Entdeckungsreise zu gehen.
Am Anfang habe ich das unbewusst gemacht, eben indem ich gerne Sex gemacht habe und indem ich gerne sinnlich war. Das heißt ja auch, also ich habe das schon immer als entlastend und befreiend empfunden, körperlich zu sein. Aber bewusst habe ich das im Grunde nach meiner Psychoanalyse angefangen, die mir nicht so viel gebracht hat, würde ich im Nachhinein sagen, weil wir sind ja alle so wahnsinnig klug und können uns wahnsinnig gut rausreden, warum jetzt das nicht zu uns passt und warum jenes nicht geht und warum wir da sind, wo wir eben sind. Aber dass wirklich was passiert und dass Veränderung angeschoben wird, das habe ich dann erfahren über Körpertherapie. In meinem Fall war das Tantra.
Okay, und wie bist du da überhaupt eingestiegen? Also wenn man jetzt sich entscheidet, ich will mal so ein bisschen diese Fährte da versuchen, wie bist du dann auf Tantra gekommen?
Ja, ich habe angefangen mit Tantra, weil mein Sex so mies war und ich stand dann immer so nachts um 2 melancholisch am Fenster. Der Typ hat geschlafen und ich so unbefriedigt, unzufrieden. Und irgendwann dachte ich aber, ey, das kannst du jetzt nicht länger den Jungs in die Schuhe schieben. Jetzt fang mal an, was für deinen Sex zu tun. Und habe mich dann bei der Lehrerin, die am wenigsten spirituell aussah, bei der keine Sonnenuntergänge auf der Website waren, das war damals Ilka Stöttner bei Tantric Matrix, angemeldet. Die sah auch aus wie meine Chemielehrerin aus der 11. Klasse und habe aber dann sehr schnell festgestellt, dass es nicht um Sex geht und ich glaube, das Problem hatten noch mehrere andere, sondern dass das beinharte Körperarbeit ist und die sagen so Tempel putzen und erst am Ende, wenn man wirklich fein mit sich ist, dann hat man guten Sex, aber bis dahin, oh, Blut, Schweiß und Tränen.
Was fällt denn alles unter Körperarbeit? Was würdest du sagen, was ist das für ein Feld?
Da gibt's ganz verschiedene Schulen. Also das, was die Schauspieler machen, Alexander-Technik gibt's da auch. Ich kenne hauptsächlich die Tantra-Institute, wo es eben, die gehen davon aus, nach Wilhelm Reich, dass wir im Körper sehr viel Trauma gespeichert haben und dass wir das, ohne nochmal bewusst draufschauen zu müssen, über Körperarbeit, also sowas wie Yoga, Schreien, Treten, Heulen, Lachen, befreien können, freisetzen können und dann auch wirklich los sind und dass da Veränderung passiert.
Du hast aber auch, glaube ich, so ein bisschen die These, dass Körperarbeit auch noch viel breiter eigentlich funktioniert und dass Körperarbeit sich spüren bedeutet und das muss gar nicht unbedingt über irgendwelche Workshops oder Anleitungen funktionieren, oder?
Nee, so Workshops, finde ich, sind immer ein gutes Tool, um sich bewusst zu machen, dass man gar nicht so besonders im Körper ist. Das merkt man ja als normaler Mensch nicht. Man geht so aufgerichtet ins Büro, Arschbacken zusammengekniffen und ist so ganz, atmet nicht so tief, bewegt sich nicht viel und weiß aber gar nicht, dass man nicht besonders viel spürt. Und so kommt man dann nach Hause, spricht mit seinem Partner, seiner Partnerin, wie der Job war. Und dann merkt man immer noch nicht, dass man nicht viel spürt. Aber alles, was einen in den Körper bringt, also Tanzen, diese Art konkrete Körperarbeit oder auch nur spazieren gehen. Leute, die Kinder haben, haben es einfacher. Die dürfen mal die schwarze Rutsche runterrutschen und nochmal sich aufregen und körperlich auf diese Art sein. Oder wenn man seinen Hund streichelt oder wenn man einen Garten hat. All das ist für mich auch Körperarbeit.
Du bewegst dich im Grunde ja seit Jahren in Kreisen, in die sich die meisten von uns wahrscheinlich freiwillig überhaupt nicht begeben würden. Aus Scham, aus Angst, aus Verklemmtheit, aber vielleicht auch, weil sie dort so die freakigsten Freaks vermuten. Also wir sprechen über die sogenannten Tantra-Kreise. Da gibt es zwei große Schulen, hast du mir erklärt, die eher esoterisch arbeitende und dann eher die sinnlich-körperliche, oder? Kann man so sagen?
Kann man so sagen.
Und welcher Schule hast du dich angeschlossen und wie war das?
Also alle großen Tantra-Schulen machen im Grunde das Gleiche. So, das sind so Jahrestrainings mit beinharter Körperarbeit. Und wenn man 4 Tage geschlottert, geweint, gelacht hat, dann bekommt man so ein sinnliches, pompöses Ritual, wo es dann eben auch mal Nacktheit gibt. Aber das ist da ist nicht der Fokus drauf.
Und wie ging es dir da? Bist du da eingestiegen und warst von Tag 1 an so, yes, hier ist meine Welt?
Naja, ich bin ja eingestiegen, um meinen Sex zu verbessern. Erstmal habe ich mich ganz schön umgeguckt und habe, glaube ich, das erste Jahr nur durchgeheult. Alle anderen waren dann so begeistert und haben sich miteinander verbunden, weil es ist ja dann doch recht schweißtreibend, diese Paarübungen. Und ich stand immer heulend in der Ecke. Aber dann habe ich das Ganze nochmal gemacht und konnte mich dem öffnen und konnte, weiß ich nicht, ja, insgesamt offener werden, freier werden, mehr in meinen Körper kommen. Ich habe irgendwie länger gebraucht.
Aber warum hast du es überhaupt durchgehalten, wenn du da nur standest und geheult hast? Dann ist es doch offenkundig erstmal irgendwas, was dir signalisiert, hier bin ich falsch, das macht mir keine guten Gefühle, taugt nicht. Was hat dich dabei bleiben lassen?
Naja, gut, das ist ja genau der Punkt. Was uns so unlebendig macht, ist, dass wir hauptsächlich gute Gefühle haben wollen. Und es geht aber nicht. Wenn ich fühle, fühle ich alles. Da fühle ich meinen Hass, da fühle ich die Trauer, die unter dem Hass liegt. Und dann kommen irgendwann mal die guten Gefühle, geschweige denn Ekstase und Lust. Und dort macht man sich eben auf, alles zu fühlen. Und bei mir war eben, ich hatte wirklich nicht die Traumkindheit und ich hatte so viel, ich war, glaube ich, schon als Kind traurig. Ich bin da mit so viel Schmerz und so viel Trauer angereist. Für mich stand es noch nicht zur Debatte, da irgendwie sinnlich zu werden. Und sinnlich ist es ja dann auch eher in der Pause, wenn die Gruppe sich verbindet und spricht und wenn man tanzt und so. Die Übungen sind erstmal wirklich nichts für Feiglinge. Da lernt man sich auf eine Weise kennen, wie man sich noch nicht kannte.
Viele von uns, die jetzt eben vielleicht noch nicht so auf Körperforschungsexpeditionen waren, die fürchten solche Orte oder auch Kurse bestimmt auch, weil sie Angst davor haben, die eigene Intimität könnte da verletzt werden. Also vielleicht alles wäre peinlich, möglicherweise sogar traumatisch. Man würde da vielleicht zu Dingen gebracht, die man so eigentlich gar nicht wollen würde. Wie hast du das erlebt?
Also die Leute, die ich dort getroffen habe, sind wirklich Leute wie du und ich. Die meisten, die aus einer Not dort anreisen, in der Midlife-Crisis sind oder viele mit Beziehungsproblemen, also Leute wie du und ich. Und man wird da ganz langsam an das herangeführt, was man am Ende macht. Das kann man sich an Tag 1 nicht vorstellen, was man an Tag 7 macht. Das stimmt schon. Und das ist vielleicht auch ganz gut. Und ich will das hier jetzt auch gar nicht sagen, um nicht noch jemanden abzuschrecken. Aber das geht ganz langsam. Und wir sind ja alle erwachsen. Und niemand muss irgendwas machen. Und jede Grenze wird natürlich in solchen Räumen ganz, ganz fein respektiert. Und da kann man lernen. Also als Kind wurden unsere Grenzen nicht respektiert. Aber dort habe ich gelernt, für mich einzustehen und hatte auch Hilfe von den Lehrerinnen und den Assistentinnen.
Und wenn du uns doch nochmal mitnimmst, ein bisschen, was für Leute man da aus welchen Motiven so trifft. Ich hätte jetzt die Vorstellung, wahrscheinlich viel mehr Männer, die auch irgendwie doch meist dahin gekommen sind in der Hoffnung, dass sie da günstig Zugriff auf Ladies allerlei Couleur haben, ne?
Nee, gar nicht. Das eine, was dagegen spricht, ist der Preis. Es ist teuer, das muss man sich wirklich überlegen. Also niemand, der billig was haben will, würde da hingehen. Einfachen Sex, schnellen Sex kriegt man woanders besser und billiger, sondern da muss man sich wirklich abarbeiten. Und das erfordert wirklich einen Mut und eine Ernsthaftigkeit. Das führt automatisch dazu, dass da spannende Leute sind. Aber ich will noch dazu sagen, wenn jemand wenig Geld hat, gibt es in solchen Kursen, das finde ich total sympathisch, oft die Möglichkeit, dass man einen günstigeren Preis bekommt, wenn man nur bereit ist, da was zu lernen und was für sich zu tun.
Was würdest du denken, was deine Ausbildung, deine Körperarbeit bis hierhin ungefähr so gekostet hat? So Pi mal Daumen?
Ich bin ganz schlecht mit Geld und habe das nie zusammengezählt, aber... Es, wie man so sagt, der sprichwörtliche Kleinwagen war es ganz sicher.
Du hast mal gesagt, du hättest 5 Liebhaber, aber eigentlich keine funktionierende Partnerschaft. Was steckt denn hinter diesem Paradox?
5 Liebhaber sind so mein Ziel, aber das schaffe ich immer nicht. Dann bringe ich die Namen durcheinander und so. Sagen wir 3.
Kann ich noch mal ganz kurz nachfragen, warum?
Was, warum?
Warum brauchst du 5 Liebhaber?
Das ist so eine These von Tantra-Lehrerin Regina Heckert, weil dass man sich dann nicht verliebt sofort. Viele Frauen sagen ja, ich darf nicht One-Night-Stands machen, weil dann verliebe ich mich immer in die Typen, egal ob sie passen oder nicht. Und wenn man aber mehrere hat, dann kann man seine Sexualität erforschen, so in allen Facetten, weil jedermann bietet ja auch was anderes an und kann so ja sich frei erforschen und irgendwann sich dann für einen Partner entscheiden.
Aber heißt Verliebtheit ist eigentlich ein Hindernis für Experimentieren?
Naja, wenn man dann beim Falschen bleibt, weil man sofort, wenn der Sex gut war, denkt, oh, jetzt bin ich verliebt, jetzt behalte ich den.
Okay, also dann ist man sozusagen festgezurrt, festgetackert und hat aber vielleicht auf der sinnlichen Ebene noch nicht das Nonplusultra. Und so ist man ein frei flottierendes Radikal, was alles ausprobieren kann.
Ja, und vielleicht verlieben sich auch Frauen, wenn der Sex gut war, dann in den falschen Mann. Und man sollte eigentlich andere Kriterien ansetzen, wenn man einen Partner für immer sucht, als nur guten Sex.
Warum empfiehlst du denn eigentlich allen jetzt, die egal ob auf Partnersuche sind oder auch vielleicht auf Selbstsuche gehen wollen, zuerst einmal den eigenen Körper so gut kennenzulernen? Warum ist das so wichtig?
Naja, einmal, wenn ich meinen Körper gut kenne, dann kann ich meinen Partner, meine Partnerin dahin lotsen, wo es mir gut tut, so ganz, ganz praktisch. Und ich bin freier in der Begegnung. Ich bin offener, ich bin nicht so bedürftig. Wann immer ich von dem anderen was brauche, bin ich, glaube ich, keine gute Partnerin. Ich möchte gerne frei sein und satt sein und quasi aus der Fülle jemanden anziehen und nicht so bedürftig, komm, ich schmeiß mein Leben weg und nehme deins.
Du sagst von dir selbst, du bist eine Granate im Bett, eine 10 auf 10. Aber wo wir gerade bei Zahlen sind, bei Geld klemmt so ein bisschen die Säge. So kann man es zusammenfassen, oder?
Total.
Da haben wir jemanden für dich, die Ökonomin Claudia Müller in unserer Rubrik.
Plus 1. Die Antwort.
Hallo, liebe Claudia Müller. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr. Hallo.
Ich darf Sie beide vorstellen, Susanne Rehlein auf der einen Seite und Claudia Müller, Gründerin und Leiterin des Female Finance Forums. Hallo.
Hallo.
Das klingt ja beeindruckend.
Ich muss mal ganz doof fragen, Frau Müller, warum brauchen Frauen überhaupt in Sachen Geld so eine Art Spezialanfrage oder Spezialansprache?
Kurz gesagt, wegen des Patriarchats. Also im Prinzip kommt das meiste doch darauf zurück. Das Patriarchat wollte jahrhundertelang nicht, dass Frauen eigenes Geld haben, denn eigenes Geld bedeutet ja, dass wir die Möglichkeit haben, beispielsweise unseren Partner zu verlassen, dass wir die Möglichkeit haben, Nein zu sagen und einfach zu gehen aus der Situation, was auch immer die Situation ist, der Job, der Partner, die Schwiegereltern, was auch immer. Und das ist natürlich unpraktisch, wenn man eigentlich auf unbezahlte Arbeit von Frauen doch also sehr viel Wert legt. Und heutzutage heißt das eben, dass Frauen nach wie vor diejenigen sind, die einfach im Schnitt viel weniger Geld haben, weil wir viel häufiger in Teilzeiterwerbstätig sind, weil viel häufiger sogenannte Frauenberufe auch schlechter bezahlt sind, weil Frauen übrigens auch weniger erben als Männer. Also alle diese Sachen, und ganz viele Frauen haben eben auch aufgrund dieser patriarchalen Prägung so ein bisschen den Gedanken, Geld ist mir nicht wichtig, ich möchte lieber einen sinnhaften Job als einen, der gut bezahlt ist und so weiter. Und ich bin immer dafür, beides zu haben. Einen Job und ein Leben, das mir Spaß macht, und auch genug Geld, um dieses Leben zu finanzieren.
Leuchtet mir auf Anhieb ein. Susanne, was würdest du denn beschreiben, wo bei dir sozusagen die Krux ist? Wie sieht dein Verhältnis zu Geld aus? Wo klemmt's?
Ich komme ja nur auch noch aus der DDR, wo ja Geld sowieso irgendwie nicht das Thema war. Man war so abgesichert bis zur Bahre. Und meine Mutter hatte, glaube ich, auch kein Verhältnis zu Geld. Ich erinnere mich, dass wir manchmal zum Pfandleihhaus gegangen sind, irgendwie in der Mitte des Monats. Und ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich habe. Wenn ich Geld habe, dann kaufe ich mir was. Habe ich keins, überziehe ich mal leicht mein Konto und dann kommt wieder welches. Ich habe gar kein Verhältnis zu Geld und merke jetzt, dass mich das stört.
Und ich glaube, mir geht es ein bisschen ähnlich. Und ich glaube, unserer beider Frage ist so ein bisschen, wo fange ich denn überhaupt an, mir so einen Überblick zu verschaffen?
Ja. Also vom Prinzip her, einer der allerersten Schritte ist genau dieser Überblick, den Sie erwähnten. Und da würde ich empfehlen, wirklich einfach mal Haushaltsbuch führen oder eben wirklich sich hinsetzen und die eigenen Kontoauszüge anschauen. Also einfach Transparenz erstellen, völlig wertfrei. Einfach nur schauen, was ist auf Konto 1, was ist gegebenenfalls auf Konto 2, falls ich 2 Konten habe. Wo kommt mein Geld her und wie viel ist das? Und wo geht es hin und wie viel ist das? Das einfach mal, um überhaupt zu verstehen, wie ist meine jetzige Situation eigentlich? Und dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt wäre dann in meiner Empfehlung, einmal die eigene Rentenlücke zu berechnen. Denn ich finde, Geld muss sowohl im Hier und Jetzt ausreichen, um uns das Leben zu finanzieren, das wir gerne hätten, aber eben auch in 3 Jahren noch und auch in 30 Jahren noch. Und das ist etwas, was viele Leute unterschätzen, wie viel Geld wir privat beiseite legen sollen. Weil nämlich genau das, was Sie gerade angesprochen haben, man war vom Staat versorgt. Das ist immer noch irgendwie in den Hinterköpfen der Menschen so drin. Die Rente ist sicher, ne? Kennen wir alle den Spruch, egal ob aus Westdeutschland oder aus Ostdeutschland. Aber das ist sie nicht und sie ist vor allem nicht ausreichend. Das heißt, wir müssen privat vorsorgen und da überhaupt erstmal zu verstehen, wie viel denn eigentlich? Ne? Muss ich 50 Euro beiseite legen oder sollten es eher eine Null mehr sein? Da hilft einfach die Transparenz. Die macht nicht immer Spaß, aber sie ist hilfreich.
Aber ich bin jetzt Mitte 50 und bin dann ganz mutlos und frage mich, muss ich jetzt überhaupt noch anfangen oder ist es nicht viel zu spät, jetzt da die Rentenlücke aufzufüllen?
Es ist immer jetzt der perfekte Zeitpunkt. Und ganz ehrlich, wir wünschen uns alle, wir hätten ungefähr mit 0 Jahren angefangen. Ne? Unsere Eltern hätten damals schon irgendwie ein kleines Haus für uns gekauft oder an der Börse investiert oder so. Aber Sie sind jetzt Mitte 50. Das heißt, statistisch betrachtet, haben Sie noch 30 Jahre Leben vor sich. Das ist noch fantastisch viel Zeit, um an der Börse zu investieren, um Vermögen aufzubauen und so weiter. Natürlich nicht, also in 30 Jahren sind Sie dann eher in der Absparphase, aber definitiv können Sie noch anfangen.
Und ich habe das Gefühl, alleine schaffe ich das nicht. Ich stehe jetzt hier auf weiter Flur. Dass Sie das jetzt gesagt haben, finde ich schon mal beruhigend. Ich brauche also einen Lehrer, ich brauche einen Coach. Und wie finde ich denn raus, ob von diesen ganzen Leuten auf Instagram, wer da in Ordnung ist? Was sind die Kriterien dafür, wenn ich so einen Finanzberater will oder einen Finanzguru?
Und in dem Zusammenhang finde ich übrigens auch, würde ich gerne noch die Anschlussfrage stellen. Es wird ja immer behauptet, so die örtlichen Sparkassen und so, das wäre alles Käse. Aber eigentlich dürften die doch viel weniger persönliches Interesse daran haben, sich selbst zu bereichern. Ich hätte da, glaube ich, sogar viel mehr Vertrauen. Wie sehen Sie das?
Also ja und jein. So das Grundproblem bei vielen Banken, also Banken sind super, wir brauchen Banken und ganz viel von dem Gebot, das Banken haben, ist sehr, sehr sinnvoll. Von daher bin ich auch dagegen, die pauschal so zu verteufeln. Das Problem ist, dass tendenziell Ihre Bankberaterin dadurch Geld verdient, dass sie Ihnen etwas verkauft. Und das heißt, da gibt es einen gewissen Interessenskonflikt. Denn wenn Sie irgendein Produkt einfach gar nicht brauchen, dann, und es nicht abschließen, dann verdient eben die Beraterin kein Geld. Und das ist natürlich nicht in deren Interesse, obwohl es in ihrem Interesse sein könnte. Das heißt, wonach ich immer schauen würde, ist die Produktunabhängigkeit. Was verkauft die Person Ihnen gegenüber? Verkauft die Ihnen ein Fonds oder dergleichen, also ein Finanzprodukt, dann würde ich immer fragen, okay, warum verkauft die mir genau dieses Produkt? Was verdient die Person daran? Oder verkauft die Ihnen zum Beispiel Wissen? Wenn da Wissen hintersteckt, dann haben Sie nicht viel zu verlieren. Ja, dann schließen Sie ja nicht irgendeinen Vertrag ab, in dem Sie dann die nächsten 30 Jahre drin hängen, sondern dann lernen Sie etwas. Und da kann man auch einfach, Stichwort Honorarberatung, Sie kriegen zum Beispiel so Beratung tatsächlich auch bei der Verbraucherzentrale oder eben bei einer Honorarberatung, der zahlen Sie dann ein Honorar, kriegen dafür aber eben wirklich eine produktneutrale Beratung. Was Sie da nicht kriegen, ist die Gemeinschaft. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ganz viele von uns haben das Gefühl, ich bin irgendwie alleine mit dem Thema, vielleicht auch mit so ein bisschen Selbstvorwürfen, ich bin die Einzige, die es nicht hinkriegt oder so. Und es stimmt nicht. Zum einen, niemand von uns kriegt es so richtig hin, denn wir lernen das Thema ja auch nicht in der Schule oder im Elternhaus oder sonst wo. Und wir müssen das nicht alleine angehen, denn wir haben alle dieselben Fragen. Wo fange ich an? Wie kann ich noch mehr sparen? Wie funktioniert das mit dem Investieren an der Börse? Ist es jetzt schon zu spät oder nicht? Und wie mache ich das ganz konkret in der Praxis? Das heißt, all diese Fragen, da bin ich total dafür, sich eine Finanzfreundin zu suchen. So wie ich mich zum Sport verabrede mit einer Freundin oder eben den Tantra-Workshop besuche, um Neues zu lernen, so kann ich ja auch einen Finanzworkshop besuchen, um Neues zu lernen und mich dann hinterher eben zusammentun und das dann eben gemeinsam auch umsetzen. Am besten mit Gleichgesinnten, die auch alle nicht irgendwelche Produkte verkaufen wollen. Und tatsächlich hat die Verbraucherzentrale Hamburg gerade eine Checkliste rausgebracht, wo sie so ein paar Finfluencer und so weiter mal getestet haben. Aha, und haben super. Auch eine Liste gemacht, genau, wer gut ist und wer nicht so
super
nicht so transparent ist.
Ja, weil es ja da gerade für Frauen so ganz besonders viele gibt und man sich immer fragt, geht das alles mit rechten Dingen zu oder nutzen die dann wiederum diese Nische für sich aus?
Ja, also zum einen würde ich das gar nicht zu sehr verteufeln. Also ich finde, manchmal erwarten wir von Frauen, dass sie die besseren Menschen sind. Ja. Und das sind wir auch nicht, ne? Also wir müssen nichts tun aus Gutmenschen oder wir müssen nicht mehr Gutmenschen sein als die Männer. Natürlich würde ich mir das wünschen, dass einfach alle Menschen nett zueinander sind. Aber da würde ich nicht die Frauen besonders für verteufeln. Aber es stimmt. Na klar, und man will nicht auf diese Masche irgendwie reinfallen. Und deswegen würde ich da auch einfach so ein bisschen schauen, wie ist das Profil, wie ist die Interaktion. Gerade in den sozialen Medien kriegt man ja doch ein ganz gutes Gespür dafür. Und bevor man so richtig viel Geld für so ein Coaching ausgibt, einfach nochmal gucken, nochmal recherchieren. Auf welche Quellen verweist die Person? Welche Expertise haben die auch? Und eben ganz wichtig immer dieses zu schauen, findet da ein Produktverkauf statt? Dann wäre ich sehr vorsichtig. Ist es eine Bildungsveranstaltung? Dann haben Sie einfach weniger zu verlieren.
Das ist ja super. Dann habe ich 3 Liebhaber und 5 Finanzfreundinnen.
Ja, genau.
Und mit denen gehe ich dann nachmittags Kaffee trinken und wir plauschen. Und da kommt meine nächste Frage. Stimmt das denn? Man liest ja immer, wenn ich nur meinen täglichen Cappuccino weglasse, dann habe ich am Ende des Jahres 1 Million Euro gespart.
Stimmt das?
Das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen. Stimmt das oder darf man sich was gönnen?
Ich bin absolut dafür, sich was zu gönnen. Total. Und gleichzeitig muss ich sagen, wenn Sie einfach nur den täglichen Cappuccino weglassen, dann dauert es noch ein bisschen, bis Sie bei der Million sind. Also bis Jahresende. Ha, da wäre ich dann auch wiederum skeptisch. Wer Ihnen das verspricht, da wäre ich auch skeptisch. Aber ich finde das total wichtig. Ich finde, es geht immer um die Balance, wie bei fast allem im Leben. Das jetzige Ich will leben und das will einen Cappuccino trinken gehen und das will das Leben genießen. Und das zukünftige Ich will dasselbe. Und das zukünftige Ich ist natürlich dem jetzigen Ich dankbar für jeden Euro, den es beiseite legt, ne, jeden Schritt, den das jetzige Ich geht. Von daher, beide sollten glücklich werden. Aber ich finde, es bringt überhaupt nichts, wenn wir hinterher Dagobert Duck sind, steinreich, aber halt super geizig. Und zwar so anderen als auch zu uns selber, finde ich jetzt nicht so die attraktive Zukunftsvision. Ich will aber ehrlich gesagt auch nicht Donald Duck sein, der zwar irgendwie das Leben genießt, aber halt bei jedem kleineren Unglück von seinem Onkel abhängig ist. Und ich meine, er hat immerhin das Glück, dass er einen Onkel hat. Wenn man den nicht hat, dann ist halt ein Problem. Von daher so auch da die Mischung aus den beiden. Die fände ich ganz nett.
Sagt Claudia Müller, Ökonomin und Leiterin des Female Finance Forums. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Müller, für Ihre vielfältigen Antworten. Und der nächste Cappuccino, bei dem denken wir an Sie. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Bei mir zu Gast ist nach wie vor und noch ein paar Minütchen Susanne Rehlein. Susanne mit Büchern wie Die versaute Hausapotheke oder deinem neuen Buch Ab ins Bett. Da bestärkst du ja im Grunde andere darin, neue erotische Erfahrungen zu machen. Also das Stichwort ist eben wirklich sexuelle Späterziehung. Und wenn wir jetzt gerade auch über Altersvorsorge und Finanzen gesprochen haben, wie ist es eigentlich, würdest du sagen, im Hinblick auf Sinnlichkeit, Körperlichkeit und Altersvorsorge? Also schwindet die Lust an der Sinnlichkeit automatisch mit den Jahren? Sollte man da auch dranbleiben, vorsorgen?
Man sagt ja, Sexualität ist lebensverlängernd. Also nicht man, sondern die Forschung sagt das. Und es lohnt sich, dran zu bleiben und seine Sinnlichkeit und seine Lust immer weiter zu erforschen und zu modifizieren. Weil ganz sicher wird man als reifer oder dann alter Mensch eine andere Art Sinnlichkeit pflegen und seinen Körper anders genießen und spüren als mit 20. Und dazu gehört auch wieder, wie wir vorhin gesagt haben, ganz viel. Also ich muss fit bleiben, ich muss meine Knie bewegen können, ich muss ein bisschen Ausdauer haben. Also ich sollte schön Sport treiben oder schön tanzen. Alles, was zu mir passt, das sollte ich ja vielleicht, wenn ich es bis jetzt noch nicht weiß, dann jetzt mal wirklich erforschen, was zu mir und meinem Körper passt, was für mich Sinnlichkeit ist, was meine ganz eigene Sexualität ist. Also wir sind dann vielleicht im Alter so weit, dass wir nichts mehr machen, was vorgegeben ist, so Vorspiel, Akt, Nachspiel und dann absolvieren wir das so schnell wie möglich, sondern wir können uns wirklich ganz frei und ganz neu erfinden, wenn wir uns trauen. Da gehört ja auch Mut dazu, weil Sex hier immer mit Scham zu tun hat, weil Körperlichkeit immer schambesetzt ist.
Hast du eigentlich sowas wie Role Models, wenn es um diese Themen geht und du so die ältere Frauen beguckst? Gibt's da jemanden?
Ja, so im weiteren Sinne würde ich immer sagen Vivienne Westwood, weil also ich bin ja sehr lange Zeit sehr brav und sehr angepasst gewesen, so die typische People-Pleaserin. Und das hat die gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, die macht, was sie will und arbeitet ganz frei und ist auch im Kopf ganz frei und ist Aktivistin gewesen bis ins hohe Alter. Und ihre Art, im Mittelpunkt stehen zu wollen, ist mir ganz fremd, aber das strebe ich an. Ich wäre gerne so ein sinnliches Vibe, aber nicht so ein Klischee-Vibe, was man sofort denkt, wenn ich jetzt Vibe sage, sondern eben so schrill, wie ich sein muss. Also auch nicht übertrieben schrill, sondern irgend so eine Schrillheit, die zu mir passt am Ende.
Ich finde, du bist da schon ganz schön weit gediehen auf dem Weg und freue mich sehr, dass du heute da warst. Es war Ehre und Vergnügen zugleich. Und ich glaube, ich habe viel gelernt. Susanne Rehlein war unser Gast und vielleicht haben Sie ja auch Lust bekommen, jetzt selbst ein bisschen mehr auf Körperexpedition zu gehen. Nochmal tausend Dank, dass du hier warst.
Danke für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht.
In der weiteren Plus-1-Folge, da geht's diesmal um die Geschichte von Malou. Die nimmt gemeinsam mit ihrem Mann zwei Pflegetöchter auf.
Wir haben gedacht, die Liebe heilt alles. Also wenn das Kind Verletzungen hat aus ihrer frühen Kindheit, wir haben ganz viel Liebe und da wird es auf jeden Fall gut werden, ja. Haben wir uns so gedacht.
Die Geschichte von Malou finden Sie in Gänze im Podcast-Feed von Plus Eins. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin der Serie war Vanja Budde. Producer Jochen Dreyer. Technik Conny Preißel. Ich bin Gesa Ufer.
Zufriedenheit.
Seit September 2019 lebe ich in Belgien. Ich arbeite als Jurist in Brüssel. Ich prüfe, ob die Kosmetikfirmen die EU-Bestimmungen für die Inhaltsstoffe einhalten. In meiner Heimat in Süditalien ist es traumhaft, aber es gibt kaum Arbeit. Darum gehen viele weg aus dem Salento. Aber jedes Mal, wenn ich auf Besuch zu Hause bin, versuche ich mir die Zeit zu nehmen und in Galatina in die Kirche Santa Caterina d'Alessandria zu gehen. Es ist schwer zu erklären, vor allem fürs Radio, wenn man die Fresken nicht sehen kann. Man muss hier gewesen sein, um sich beeindrucken zu lassen, ja, überwältigen zu lassen von diesen wunderschönen Malereien. Meine Heimat, der Salento in Apulien, hat wirklich viele Perlen, ein traumhaft blaues Meer, sehr gutes Essen, viele historische Altstädte. Aber das hier ist etwas Einmaliges. Dieser Kirchenraum gibt mir jedes Mal etwas anderes. Er ist ein Ruheort für mich, ein Sehnsuchtsort.
Zufriedenheit.